Weihnachtszeit. Wie hast du deine Advents- und Weihnachtszeit geplant? Ich vermute, dass vieles von dem, was ich jetzt sagen werde, auf dich zutrifft und du darfst immer die Hand heben, wenn es stimmt. Ich gehe auf den Weihnachtsmarkt dieses Jahr. Ich besorge Geschenke online oder in der Fußgängerzone. Ich manage dazwischen den Alltag. Auch viele. Ich plane das Weihnachtsessen. Aha, Judith und Alex zusammen. Die Treffen mit der Verwandtschaft. Und hoffentlich auch noch ein paar freie Tage irgendwann mal zwischendrin. Ich hoffe jetzt, dass eigentlich alle Hände hochgehen. Da sind echt nicht so viele Hände hochgegangen. Ist das denn passend? Ist das nicht total unpassend, dass unser Weihnachten so vorhersehbar abläuft? Jedes Jahr genau das Gleiche, was kommt. Immer das Gleiche, was uns beschäftigt in der Advents- und Weihnachtszeit. Und müsste es nicht eigentlich total ungewöhnlich sein? Denn das, was wir erleben, ist doch das Ungewöhnlichste, was passieren kann in unserer Welt. Das, was wir an Weihnachten feiern. Gott kommt in die Welt. Er möchte uns Menschen nahe sein. Gott selbst wird so klein wie ein Baby. Himmel und Erde berühren sich. Ist das nicht eigentlich mega ungewöhnlich? Und doch ist unsere Advents, unsere Weihnachtszeit so oft so sehr gewöhnlich. Wir schauen uns dazu drei Predigten an. Und heute steigen wir ein in die Verwandtschaft. Und ich lese uns einfach mal den heutigen Bibeltext dazu vor. Wir lesen aus Matthäus 1, die Verse 1 bis 17, aber ich überspringe ein paar. Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Perez und Serach, ihre Mutter war Tamar, Perez von Hesron, Hesron von Ram. Ram war der Vater von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, seine Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, seine Mutter war Ruth. Obed der Vater von Isai, Isai war der Vater von David, dem König, David von Salomo, seine Mutter war die Frau von Uriah. Ich springe zu Vers 12. Als die Verbannung nach Babylonien vorüber war, wurde Jojachin Vater von Shealtiel von Zerubabel, Zerubabel von Abihud, Abihud von Eljakim, Eljakim von Asor, Asor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar, Eleazar von Matan, Matan von Jakob, Jakob von Josef. Josef war der Mann von Maria. Maria war die Mutter von Jesus, der Christus genannt wird. Alle Generationen zusammen sind, von Abraham bis David, 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylonien, 14 Generationen. Von der Verbannung nach Babylonien bis zu Christus, 14 Generationen. Wir haben hier einen von zwei Stammbäumen über Jesus, die wir in der Bibel finden. Im Matthäusevangelium und im Lukasevangelium. Und vielleicht denkst du jetzt, bin ich heute wirklich aufgestanden heute Morgen, um hier jetzt eine Predigt über einen Stammbaum anzuhören? Und was kann denn da jetzt Gutes drinne stecken für die Adventszeit? Aber du darfst gespannt sein, es wird gut. Ein Stammbaum, etwas total Gewöhnliches, Langweiliges? Ich würde sagen, eher außergewöhnlich und spannend, weil es sehr viel über Jesus aussagt und sehr viel über Gott und wie Gott ist, wer er ist und wer der ist, auf den wir jetzt warten in dieser Adventszeit. Und wir gucken uns dazu ein paar einzelne Personen an und fangen an mit dem ersten Vers, mit David. Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war. Sohn heißt hier nicht direkt Sohn, das war ja Salomo, sondern Sohn kann auch heißen Nachfahre. Jesus war ein Nachfahre von David. So zeigt es dieser David war der König Israels schlechthin. Unter seinem Zepter expandiert das Königreich. Und immer wieder hat man sich im Laufe der Geschichte des Volkes Israel danach gesehnt, dass das Königreich wieder so blüht wie unter David. Und David war ein König mit einer großen Verheißung. Er selbst wollte so gerne das Haus Gottes bauen, den Tempel. Aber Gott verwehrt ihm das, weil er sagt, du warst ein Kriegsmann, an deinen Händen klebt Blut, du darfst mir dieses Haus nicht bauen, aber dein Nachkomme, der wird das tun. Und so also wenn ich nach vorne klicke, jetzt, ja, Entschuldigung für das Durcheinander heute. Genau. Wir lesen in Samuel, dein Nachkomme wird für meinen Namen ein Haus bauen. Und wir lesen noch eine weitere Verheißung in diesem Bibeltext, und zwar, und ich werde seine Herrschaft festigen, dass sein Thron für immer bestehen bleibt. Ich werde sein Vater sein und er mein Sohn. Ein Thron, der für immer bestehen bleibt. Das ist die Verheißung, die wir hier schon im Alten Testament lesen. Wir wissen, dass Salomo nicht mehr der König ist, dass diese Verheißung nicht für diesen Sohn gegolten hat, aber für Jesus. Und wir finden das immer wieder im Neuen Testament, dass Jesus als König bezeichnet ist. Er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Lesen wir zum Beispiel in der Offenbarung oder lesen wir auch im Timotheusbrief. Oder ganz bekannt aus der Ostergeschichte, dort lesen wir, fürchte dich nicht, Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Füllen einer Eselin. Also auch hier sehen wir, dass diese Verheißung aus dem Alten Testament aufgegriffen wird und der König kommt. Jesus ist der Nachkomme Davids und in ihm hat die Königsherrschaft Bestand. Jetzt kommen wir ein bisschen zum Nerdwissen in diesem Bibeltext. Wir lesen in diesem Bibeltext diesen Abschnitt, Vers 17, alle Generationen zusammen sind, von Abraham bis David, 14 Generationen. Von David bis zur Verbannung nach Babylonien, 14 Generationen. Von der Verbannung nach Babylonien bis zu Christus, 14 Generationen. Und es ist nicht schwer zu entdecken, dass hier eine gewisse Systematik drinne steckt. Die ersten 14 Generationen, es geht bergauf bis zur Königsdynastie von David. Dann weitere 14 Generationen und es geht bergab bis in die Verbannung nach Babylonien. Und weitere 14 Generationen und es geht bergauf zu Christus, dem absoluten Höhepunkt in der Heilsgeschichte. 14, 14, 14. Diese 14 ist leicht zu entdecken, sie steht hier, wir können sie alle lesen, aber es gibt noch eine 14, die in diesem Text vorkommt, aber sehr versteckt. Im Hebräischen hat jeder Buchstabe auch eine Zahl. Und wir haben jetzt gehört, David ist ein wichtiger Vorfahre von Jesus. Er ist derjenige, der dieses Königreich aufbaut, das expandiert, nachdem man sich sehnt und dem verheißen wird, dein Königreich wird für immer bestehen, es wird Bestand haben. David, können wir jetzt mal zählen, A, B, C, D ist eine 4, also im Hebräischen Aleph, Bet, Gamma, Dalet. Und dann kommt He und Waf im Hebräischen und Waf ist das der zweite Buchstabe. Und dann haben wir also 4, 6, 4 und auch das gibt wieder eine 14. Man kann also sagen, dass Matthäus, es geht leider falsch rum, könnt ihr bitte für mich klicken? Jetzt ist was übersprungen. Man kann also sagen, dass Matthias, der Autor des Evangeliums, das hier nochmal hervorgehoben hat. Es geht um David, den König. Es ist wichtig, dass das auch jeder kapiert. Jesus ist der Nachkomme von David. Er ist der ewige König, auf den wir warten. Wir dürfen also die Verheißung im Alten Testament mit Jesus im Neuen Testament verknüpfen. Solche Interpretationen muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen. Man kann darauf ganze Theologien aufbauen. Das Schöne ist aber, dass unsere Aussage, dass Jesus der verheißene König ist, dass das nicht darauf basiert, dass hier dieser Name David auch eine 14 ergibt. Aber wir können trotzdem auch vermuten, dass Matthias das hier sehr bewusst wählt und diese 14 in dieser Generationenreihenfolge bewusst hervorhebt. Das Ungewöhnliche an Weihnachten, ein König kommt. Advent heißt nicht nur zurückdenken, was ist geschehen, sondern Advent heißt auch nach vorne denken. Siehe, dein König kommt, ein Freund und ein Helfer. Und jetzt hatten wir es gerade eben davon, die Advents- und die Weihnachtszeit, die oft so gewöhnlich ist in unserem Weihnachtstrubel. Und wie empfangen wir in dieser Zeit diesen König, der hier so betont wird, wo es so wichtig ist, dass wir erkennen, dass der König höchstpersönlich, dass Jesus als König zu uns kommt? Welchen Raum darf er konkret in deinem Leben einnehmen? In 3 Wochen ist Weihnachten schon wieder vorbei. Und was möchtest du also gerne in den nächsten 2,5 Wochen tun oder vielleicht auch lassen, um diesen König der Könige zu empfangen? Ist es vielleicht, dass morgens sich besinnen, eine Kerze anzünden? Ist es ein stiller Abend, ein Abend, der bewusst freigenommen wird? Ist es vielleicht auch das Lesen von alttestamentlichen Verheißungen, so wie wir es hier verknüpft sehen? Vielleicht Zacharja 9, 9, siehe, dein König kommt. Einen Bibelvers zu nehmen und zu sagen, ich schreibe mir den mal auf, ich memoriere den mal, ich bewege den in meinem Herzen. Wie empfängst du deinen König? Und ich möchte dich herausfordern, dir eine Sache zu überlegen, die konkret in den nächsten 7 Tagen passieren kann. Weil so oft hören wir das und denken, ja stimmt, Ich glaube, dass die meisten von euch sagen, klar, ich kann davon mitgehen. Ich weiß, der König kommt und ja, ich möchte ihn empfangen. Und dann geht es so schnell wieder in den Hinterkopf. Und zu überlegen, was heißt das konkret für mein Leben in der nächsten Woche, als ein Mensch, der Jesus kennt und der das wirklich glaubt, Jesus kommt und der König kommt. Vielleicht auch ganz konkret für heute Nachmittag oder heute Abend. Und ich hoffe, dass ihr so eine Idee habt, wo ihr sagt, ja, das möchte ich gerne machen. Ich möchte diesen König ganz bewusst empfangen in meinem Leben. Siehe, dein König kommt. Die zweite Person, die in unserem Bibeltext auftaucht, ist Abraham. Und wir sind immer noch bei Vers 1. Und keine Sorge, wir werden nicht alle Namen und jeden Vers so detailliert durchgehen. Das Buch vom Ursprung und der Geschichte von Jesus Christus, der ein Sohn Davids und ein Nachkomme Abrahams war. Jesus ist also auch ein Nachkomme Abrahams. Wer war Abraham? Von ihm lesen wir, er folgt dem Ruf Gottes. Da heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. So heißt es in 1. Mose 12. Der ganz bekannte Ruf an Abraham, der Auftrag für sein Leben. Hat er sofort gehorcht? Hat Gott ihm das gesagt und am nächsten Tag ist er losgezogen? Nein, hat er nicht. Ist er nicht. Hat er alles zurückgelassen? Nein, hat er auch nicht. Er hat alles mitgenommen. Er ist mit unendlich vielen Kamelen und einer riesigen Karawane aus seiner Heimat weggezogen. Er hat noch nicht mal genau das gemacht, was Gott von ihm wollte. Trotzdem taucht er hier auf in diesem Stammbaum. Wir haben gesehen, David war nicht perfekt. Abraham ist auch nicht perfekt. Er folgt aber dennoch dem Ruf Gottes. Von Abraham heißt es, Entschuldigung. Er ist ein Vorbild im Glauben. Das lesen wir zum Beispiel im Römerbrief, dass er Vorbild im Glauben für alle Gläubigen ist. Und wir lesen, dass er der Stammvater Israels und aller Völker ist. So heißt es, Abraham soll doch zum Stammvater eines großen und mächtigen Volkes werden. Alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet sein. Was fällt auf an diesem Bibelvers im Alten Testament? Es heißt, Abraham wird Stammvater eines Volkes sein und hinterher heißt es, alle Völker der Erde sollen durch ihn gesegnet werden. Das heißt, schon hier wird deutlich, durch Abraham kommt einmal Rettung für alle Menschen dieser Welt. Und das wird auch hier wieder im Stammbaum von Jesus betont und zum Ausdruck gebracht. Es wird hier aufgegriffen und wir lesen es aber schon im ersten Buch der Bibel, dass Gott diesen Plan hat. Dass er den Plan hat, nicht nur ein Volk zu retten, sich nicht nur einem Volk, dem Volk Israel zu zeigen, sondern letztendlich allen Völkern. Durch Jesus gibt es Leben für alle. Und auch das ist ungewöhnlich, denn eigentlich ticken wir anders. Eigentlich gibt es bei uns immer Auserwählte, richtig? Es gibt Menschen, die wichtige Persönlichkeiten sind und deswegen kommen sie zum Zug, die viel Geld haben und deswegen kommen sie zum Zug oder die vielleicht Glück haben wie bei einem Gewinnspiel. Und dann gehört man irgendwie zu denen, die ein Privileg haben, die etwas Besonderes bekommen. Hier aber heißt es alle Völker, jeder Mensch. Und der letzte Punkt, das sind die Frauen. Vier Frauen, die hier erwähnt werden in diesem Bibeltext. Sind sie euch aufgefallen? Ist euch aufgefallen, dass hier Frauen erwähnt werden? In dem Stammbaum im Lukasevangelium kommt keine einzige Frau vor, aber Matthäus beschließt, diese Frauen zu nennen, denn sie haben alle eine Aussage. Mit Maria zusammen sind es fünf Frauen. Tamar, Rahab, Ruth und Bathseba. Und auch sie sind alles andere als die Vorzeigefrauen, die wir in der Bibel finden. Von Tamar können wir sagen, sie ist eine Frau, die schwanger wird durch Prostitution. Tamar heiratet einen Mann, der heißt Ger, und dieser Mann stirbt. Nach damaligem Recht war es dann so, dass sie den nächsten Bruder dieser Familie zum Mann bekommen musste. Warum? Weil eine Frau in der damaligen Welt dadurch abgesichert war. Sie war finanziell versorgt und lebte nicht in Armut. Ihr Schwiegervater, der Juda, war also verpflichtet, ihr den nächsten Bruder zu geben. Das macht er auch und so bekommt sie Onan zum Mann. Aber auch dieser Mann stirbt und jetzt ist Juda wieder verpflichtet, der Tamar den nächsten Sohn zum Mann zu geben. Und diesmal verweigert er das zu tun. Der Sohn ist noch so klein und er sagt, warte, bis er alt genug ist und dann kannst du ihn heiraten. Aber letztendlich setzt er dieses Versprechen nicht um. Tamar beschließt daraufhin, sich als Prostituierte zu verkleiden. Und auf diesem Weg wird sie geplant schwanger. Von niemand anderem als von ihrem Schwiegervater, Juda. Was tut sie damit? Was bezweckt sie damit? Sie möchte damit zu ihrem Recht kommen, dass sie durch diese Familie versorgt ist, dass diese Familie verpflichtet ist, sich um sie zu kümmern. Ein zweifelhafter Weg. Und trotzdem ist Gott sich nicht zu schade, Tamar im Stammbaum seines Sohnes, Jesus, aufzunehmen. Ähnliches können wir von Rahab sagen. Rahab ist eine Prostituierte und wir können sie als Komplizin bezeichnen. Rahab macht sich zur Komplizin vom Volk Israel. Als die Männer die Stadt Jericho begutachten, um diese Stadt einzunehmen und auskundschaften, geraten sie in Bedrängnis und werden verfolgt. Dabei geraten sie in das Haus von Rahab und Rahab entscheidet sich, diese Männer nicht an die Verfolger auszuliefern, an ihr eigenes Volk, sondern sie versteckt sie auf ihrem Dach. Später wird sie dann bei der Einnahme von der Stadt Jericho verschont, während alle anderen umgebracht werden. Trotzdem begegnen wir in ihr wieder auch einer Prostituierten. Eine weitere Frau, von der man eigentlich nicht glauben würde, dass sie einen Platz im Stammbaum von Jesus hat. Ruth, die ausländische Verführerin, und Bathseba. Bei Bathseba ist das Interessante, dass sie in unserem Bibeltext gar nicht namentlich genannt wird. Sie wird nicht Bathseba genannt, sondern sie wird genannt die Frau des Uriah. Und das ist spannend, gell? Weil die Geschichte, die wir kennen von David und Bathseba, ist eigentlich eher eine Geschichte, wo Bathseba David zugeordnet wird und sie bekommen hinterher den Sohn Salomo und man versteht sie irgendwie unweigerlich als Frau von David. Hier wird aber betont, sie ist eigentlich die Frau von Uriah, von ihrem ersten Mann. Und damit wird auch wieder deutlich gemacht, das, was da passiert ist, das war nicht göttlich, das war falsch in Gottes Augen. Und trotzdem gehört sie zum Stammbaum von Jesus. Vier ungewöhnliche Frauen. Und alles keine Jüdinnen. Mit diesen vier ungewöhnlichen Frauen schreibt Gott Geschichte. Und diese Frauen sind wichtig, bis Jesus geboren wurde. Hätte Gott den Stammbaum auch anders aufbauen können? Sicher, auf jeden Fall. War es ihm wichtig? Scheinbar war ihm wichtig, zu den Menschen zu kommen, so wie sie nun einmal sind. Nicht zu sagen, ich suche mir die perfekte Familie, ich suche mir den perfekten Ort, ich brauche den perfekten Stammbaum, weil alles andere ist meiner nicht würdig. So denkt Gott nicht, sondern er kommt in den unperfekten Stammbaum, die nicht perfekte Familie und in die Welt, so wie sie eben einmal ist. Und vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen wieder, dass das Leben schwierig ist, ungerecht, wie es Tama erlebt hat, die den Bruder ihres eigentlichen Mannes einfach nicht bekommt, obwohl es richtig gewesen wäre zu ihrer Zeit. Sie wird unrecht behandelt. Rahab, die ein fragwürdiges Leben geführt hat als Prostituierte, die sich vielleicht auch schämt für das eine oder andere, was in ihrem Leben passiert ist, was zu ihrer Biografie dazugehört. Ruth, die im Ausland für ihr Recht kämpft, oder Bathseba, die einen Mann verliert, die ihren ersten Sohn verliert und viel Leid in ihrem Leben erleben muss. Und doch schreibt Gott Geschichte mit diesen vier Frauen, mit diesen Menschen, mit Abraham und mit David, alles keine perfekten Menschen. Ganz schön außergewöhnlich, dass Gott sich diese Menschen aussucht, um in diese Welt zu kommen. Es gibt aber kein Leben, keine Biografie, keinen Menschen, bei dem Gott sagen würde, da komme ich nicht hin. Das ist mir zu dreckig, das ist mir zu kompliziert, das ist mir zu sündhaft, das ist mir nicht gut genug, sondern er kommt ja gerade dahin. Das heißt in einem Lied, Gott will im Dunkeln wohnen und er hat es doch erhellt. Also wenn Gott kommt in mein Leben, in mein unperfektes Leben, dann wird es da unweigerlich hell, dann wird es da auch unweigerlich heil, weil Jesus, mein Retter und mein Heiler, in mein Leben kommt. Gott kommt in diese Welt. Er ist sich nicht zu schade, mit diesen Menschen Geschichte zu schreiben. Und deswegen darf er auch in unserem Leben und möchte er auch in unserem Leben Geschichte schreiben. Er möchte an deiner Seite sein. Siehe, dein König kommt. Ungewöhnlich also diese Verwandtschaft, von der wir hier bei Jesus lesen. David zeigt, der König kommt. Abraham zeigt, Leben durch Glauben, auch wieder nicht durch das perfekte Leben, den absoluten Gehorsam. Und Tama, Rahab, Ruth und Bathseba, Gott schreibt Geschichte. Er kommt in diese Welt, wie sie nun einmal ist. Und wir wollen heute das Abendmahl feiern. Abendmahl heißt, ich nehme das an. Abendmahl heißt, stimmt, ich stimme dem zu. Und im Korintherbrief heißt es, wenn ihr das Mahl feiert, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und nicht ein toter Herr kommt wieder, sondern einer, der auferstanden ist und der lebendig ist. Das Abendmahl ist ein Verkündigungsmahl. Wir warten auf Weihnachten, dass der König kommt. Und zugleich können wir heute schon verkünden, Jesus ist auch Retter. Er ist Seligmacher, er ist mein Versöhner mit Gott. Und wir wissen, ohne Krippe kein Kreuz. Beides gehört zusammen und beides wollen wir feiern. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern und du bist dazu eingeladen, das zu tun, verkünden wir damit an diesen Jesus, glaube ich. Danke, Jesus, dass du in diese Welt, in mein Leben gekommen bist. Danke, dass dir auch mein Leben nicht zu klein, nicht zu langweilig, nicht zu gewöhnlich ist. Du kommst auch, um mich zu retten. Du bist auch mein König. Und Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir wirklich von ganzem Herzen. Und wir beten an diesem Morgen darum, dass du unsere Herzen aufmachst, dass wir dich als König empfangen in dieser Adventszeit, dass wir Sehnsucht nach dir haben, Sehnsucht danach, dir zu begegnen, dir Raum zu machen. Danke, dass du kommst zu jedem Menschen und dass dir kein Umstand zu schwierig ist und zu unwichtig wäre, als dass du nicht gerne zu uns kommen möchtest. Wir laden dich ein, komm du in unsere Herzen, da, wo wir ja, dich schon längst dabei haben, aber auch da, wo wir dich vielleicht noch ausklammern. Wir wollen uns dir öffnen und bitten dich, mach du es hell, wo es jetzt vielleicht auch noch dunkel ist. Im Stillen bringen wir vor dich, was uns persönlich bewegt. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, nahm er das Brot und er dankte dafür und er brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern und er sprach, nehmt hin und esst, denn das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Ebenso nahm er den Kelch und er dankte Gott und gab ihn seinen Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut und dieses Blut steht für den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden, für die Vergebung ihrer Sünden. Tut das zur Erinnerung an mich, immer wenn ihr aus diesem Becher trinkt. Und du bist jetzt eingeladen, das für dich persönlich einen Anspruch zu nehmen, nach vorne zu kommen und Brot und Wein zu dir zu nehmen, zu verkünden, auf diesen Jesus warten wir. Auf ihn warten wir jetzt in dieser Weihnachtszeit und auf ihn warten wir, dass er wiederkommt. Wir machen einen großen Kreis durch die Stuhlreihen hindurch und wer nicht teilnehmen möchte, der darf sich einfach nach hinten aufs Sofa setzen.